SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Janek Böffel und das Ganze wie immer pünktlich um 12:30. Heute haben wir diese Themen. Hackerangriff. Offenbar steckt der russische Geheimdienst hinter der Attacke gegen den SPD-Parteivorstand und nicht nur gegen den. Es kriselt. China provoziert wieder mit Überflügen nach Taiwan, während Außenministerin Baerbock die Region besucht. Und Tag der Pressefreiheit. Wie sieht's im Saarland aus? Wir sprechen darüber mit der Vorsitzenden des Saarländischen Journalistenverbandes. Das und mehr in der kommenden halben Stunde hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie uns zuhören. Wie heißt so schön im Lied, das bisschen Haushalt macht sich von alleine. Aber von wegen, sagt da der Haushälter, denn die Aufstellung eines Haushaltes, einer Regierung, ist ja auch immer ein bisschen wünscht dir was. Die Ministerien sagen, was sie gerne hätten, der Finanzminister rechnet zusammen. Eigentlich galt bei der gestern endenden Frist im Bund die klare Sparvorgabe an alle Bundesministerien. Doch offenbar haben gleich mehrere Ministerien mehr angemeldet als vorgegeben, unter anderem das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium. Uli Hauck.
Bis gestern mussten die Bundesministerien ihre finanziellen Wünsche für den Bundeshaushalt 2025 beim Finanzminister vorlegen. Aber ob das alle Ministerien auch getan haben, Finanzminister Lindner weiß es bei einem Empfang am Abend angeblich noch nicht.
Ich weiß, die Ärmsten, Sie müssen jetzt irgendwie darüber schreiben, weil es ist jetzt das Datum da. Aber es gibt noch nichts zu sagen.
Auch ohne klare Aussage des Finanzministers ist aber klar, die Aufstellung des Bundeshaushalts 2025 dürfte ein Kraftakt werden. Vor allem auch, weil die Steuerschätzung am 16. Mai angesichts der schlechten Konjunktur diesmal kaum Entlastung bringen wird. Und der Finanzbedarf im Sicherheitsbereich sei enorm, sagt SPD-Fraktionsvize Post.
Für die SPD ist schon sehr wichtig, dass wir die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit und die soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen. Denn jeder weiß, wir brauchen alle drei Sicherheiten. Und deshalb wird natürlich dieser Haushalt eine besondere Herausforderung. Aber ich bleibe dabei, wir haben noch viele Monate Zeit und wir werden am Schluss einen ordentlichen Vorschlag machen.
Um diesen ordentlichen Vorschlag für den Haushalt zu machen, wollen SPD und Grüne auf eine Reform der Schuldenbremse setzen. Die FDP lehnt das ab. Finanzminister Lindner setzt auf Haushaltsdisziplin und will so die Verschuldung von 64% des Bruttoinlandsprodukts auf 60% abbauen. Dadurch würden sich mittelfristig allein 10 Milliarden Euro Spielraum ergeben.
Das heißt jetzt noch gut 3, vielleicht 4 Jahre Disziplin, dann haben wir möglicherweise eine Soliditätsdividende.
3 oder 4 Jahre Zeit, so lang will man im Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungsministerium nicht auf das Geld warten. Alle drei Ministerien wollen bereits 2025 frische Milliarden für humanitäre Hilfe und die Bundeswehr. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine lässt ihre Ausgaben steigen. Außenministerin Baerbock fordert für ihr Haus deshalb über 2 Milliarden Euro mehr, Entwicklungsministerin Schulze ebenfalls und Verteidigungsminister Pistorius hat sogar 6,5 Milliarden Euro Mehrbedarf aufgerufen. Angesichts solcher Milliardensummen, die fehlen, spricht sich Daniel Bayers, grüner Finanzminister in Baden-Württemberg, für eine Ausgabenpriorisierung aus. Und für eine Reform der Schuldenbremse.
Wenn wir all diese Baustellen durchgegangen sind und dann noch sagen, wir glauben, es braucht immer noch Spielräume, und ich glaube, das wird so der Fall sein, dann fällt uns doch kein Zacken aus der Krone, zu sagen, wir wollen nicht die Büchse der Pandora öffnen, sondern wir wollen die Schuldenbremse auch in die neue Zeit führen.
Beim Haushalt 2025 wird um fehlende Milliarden und um politische Grundsätze wie die Schuldenbremse gerungen. Das könnte die Ampelkoalition diesmal an ihre Grenzen führen.
Der Angriff selbst liegt schon über ein Jahr zurück. Damals hatten Hacker im großen Stil E-Mail-Konten des SPD-Parteivorstandes ausgespäht und möglicherweise auch Daten erbeutet. Das war schon seit vergangenem Jahr bekannt. Nun steht laut Bundesregierung auch fest, dass der russische Geheimdienst dahinter steckt. Und offenbar ging es nicht nur um die SPD-E-Mails. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser soeben in einem ersten Statement bekannt gegeben.
Wir verurteilen die Cyberangriffe des russischen Regimes auf das Schärfste. Diese werden ausgeführt vom russischen Militärgeheimdienst GRU gesteuerten Gruppe APT-28. Diese hat schon den Deutschen Bundestag und jetzt die Regierungspartei SPD angegriffen. APT-28 nutzte eine bis dahin unbekannte kritische Sicherheitslücke bei Microsoft Outlook aus. Die Cyberangriffe richteten sich auch gegen Regierungsstellen und Unternehmen aus dem Bereich Logistik, Rüstung, Luft- und Raumfahrt, IT sowie gegen Stiftungen und Verbände. Die Angriffe waren gegen Ziele in Deutschland, andere europäische Staaten sowie gegen Ziele in der Ukraine gerichtet.
Soweit die Bundesinnenministerin und es gibt erste, zumindest diplomatische Konsequenzen. Das Auswärtige Amt hat auch als Reaktion auf diese Angriffe den amtierenden Geschäftsträger der russischen Botschaft einbestellt. Die für diese diplomatischen Folgen zuständige Außenministerin Baerbock ist derzeit im Pazifik unterwegs. Sie besucht dort Australien und Neuseeland, beides keine Länder, die immer ganz fix im Fokus der deutschen Außenpolitik stehen. Aber es ist eine Region, die vor allem wegen des größten Players Bedeutung hat, China. Das Verhältnis der ozeanischen Staaten ist ambivalent, auch wegen des regen Handels mit China. Jennifer Johnston über eine Region im Schatten des großen Landes.
Neuseelands Außenminister nennt die Beziehung mit China diese Woche komplex. Er kritisiert die harte Rhetorik in Bezug auf Seewege im südchinesischen Meer oder Menschenrechtsverletzungen in Hongkong. Doch meistens hält sich Neuseeland mit Kritik an China zurück. Neuseelands Premierminister Chris Hipkins vor einigen Monaten in Peking. Dieser Besuch war unglaublich herzlich und konstruktiv. Unsere Botschaft, dass Neuseeland offen ist für Geschäfte, wurde hier in China gut aufgenommen. China ist Neuseelands wichtigster Handelspartner.
Super wichtig,
sagt Monique Surges, Präsidentin der Deutschen Auslandshandelskammer in Neuseeland.
Also das ist besorglich, wie wichtig China geworden ist.
Und das im Im wie Export. Neuseeland sei von China abhängig, so Surges. Das Land sei der größte Abnehmer von Holz-, Milch- und Fleischprodukten. Chinesische Studenten sind eine wichtige Einnahmequelle für Universitäten. Chinesische Urlauber für die Tourismusbranche.
It is the key.
Es ist die wichtigste Wirtschaftsbeziehung, die Neuseeland pflegen und fördern muss. Vor allem, weil Neuseeland eine kleine, sehr abgelegene Insel ist. Sagt Politikwissenschaftler Stephen Noakes von der Universität von Auckland. Doch es sei auch eine asymmetrische Beziehung.
It's an asymmetrical relationship, meaning clearly China is the powerful one here.
China sei eindeutig der Mächtigere. Neuseeland versucht daher den Balanceakt zwischen China als wichtigstem Wirtschaftspartner und den USA als wichtigstem Partner in Sicherheitsfragen. Hier kooperiert Neuseeland auch eng mit Großbritannien, Australien und Kanada. Zusammen bilden sie die Geheimdienstallianz Five Eyes. Australien hat 2021 mit den USA und Großbritannien das indopazifische Sicherheitsbündnis AUKUS gegründet. Ein Teil der strategischen Kooperation ist die Lieferung von bis zu 5 nuklearbetriebenen U-Booten der USA an Australien. Sie sollen ein Gegengewicht zur chinesischen Aufrüstung in der Region bilden. Nicht alle Australier sind davon überzeugt.
Everything about this deal stinks.
Alles daran stinkt zum Himmel. Es ist eine der schlimmsten Entscheidungen, die je eine australische Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg gefällt hat, sagt Peter Garrett, Rechtsanwalt, Politiker und bekannt als Sänger der Rockband Midnight Oil. Bis die fraglichen 5 Atom-U-Boote im Jahr 2045 geliefert werden, wollen die USA im Pazifik noch stärker Präsenz zeigen. Auch Deutschland will dieses Jahr wieder mit einer Fregatte in der Region unterwegs sein, ebenfalls um ein Zeichen zu setzen. Corey Lee Bell vom Institut für Australien-China-Beziehungen der Technischen Universität in Sydney bringt die besondere Lage Australiens auf den Punkt.
The money comes from China. But the trade system that isn't allowed us
to. Das Geld kommt aus China, aber das Handelssystem, das unseren Wohlstand garantiert hat, aus den USA. In den vergangenen Monaten hat sich die Situation zwischen Australien und China etwas entspannt. Eine australische Journalistin wurde nach 3-jähriger Gefängnisstrafe freigelassen. Wenige Tage nach der Freilassung hat Australien verkündet, dass eine chinesische Firma ihre Pacht im nördlichen Hafen von Darwin behalten darf. Es gebe keine Sicherheitsbedenken. Und auch australischer Wein darf wieder ohne Strafzölle nach China exportiert werden, freut sich Australiens Premierminister Albanese. Diese Entscheidung sei mehr als $1 Milliarde wert. Für Australien und Neuseeland ist es ein Drahtseilakt. Einerseits brauchen sie China als Handelspartner. Andererseits spüren beide Länder heftigen Gegenwind durch Chinas zunehmend aggressiveres Auftreten.
Und das ist das Stichwort, denn natürlich bestimmt eine Frage die Region. Wird China tatsächlich seine territorialen Ansprüche auf Taiwan militärisch durchsetzen? Auszuschließen ist das beileibe nicht und so wird jede Provokation argwöhnisch und sorgenvoll beäugt, so wie die jüngste. Wieder hat das chinesische Militär die sogenannte Mittellinie zu Taiwan überflogen. Katrin Erdmann.
Insgesamt 14 chinesische Militärflieger haben danach gestern Nachmittag und heute Morgen die sensible Grenze in der Taiwanstraße überquert, wie das Verteidigungsministerium in Taipeh bekannt gab. Hinzu komme ein weiteres Dutzend Flugzeuge und 5 Marineschiffe, die rund um Taiwan gekreist seien. Laut Ministerium wurden die Aktionen überwacht und eigene Kampfflugzeuge zur Patrouille geschickt, Marineschiffe entsandt und landgestützte Luftabwehrraketen eingesetzt. China habe seine Grauzonentaktik verschärft, hieß es weiter. Damit ist gemeint, dass sich die Volksrepublik stets am Rande der Legalität bewegt. So soll versucht werden, die taiwanische Bevölkerung und die Abwehr zu zermürben. Dieses Mal soll ein Flugzeug bis auf knapp 80 Kilometer an eine Hafenstadt Taiwans herangekommen sein, wo sich ein wichtiger Militärstützpunkt befindet. Die Mittellinie in der Taiwanstraße gilt als inoffizielle Grenze zwischen den beiden Ländern. China erkennt diese jedoch nicht an, weil es Taiwan als Teil seines Hoheitsgebietes betrachtet. Beobachter erwarten, dass die Provokationen noch zunehmen, wenn erstmal der neue Präsident William Lai im Amt ist. Er wird am 20. Mai vereidigt.
Die SR-Infobilanz am Mittag. Gleich sprechen wir unter anderem darüber, wie es um die Pressefreiheit im Saarland bestellt ist. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Sarah Sasso.
Während der Corona-Pandemie ist es in mehr als jedem 10. Testzentrum im Saarland zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft auf SR-Anfrage mitteilte, laufen im Saarland aktuell insgesamt 41 Betrugsverfahren gegen Betreiber von Testzentren. Die Beschuldigten hätten insgesamt 145 Testzentren betrieben, in denen es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll. Zur Hochzeit der Corona-Pandemie waren im Saarland ca. 1300 sogenannte Leistungserbringer offiziell angemeldet. Die gestern erzielte Tarifeinigung bei der Postbank gilt auch für die Beschäftigten im Saarland. Das hat die Gewerkschaft Verdi dem SR bestätigt. Die Tarifkommission habe den Verdi-Mitgliedern empfohlen, das Tarifergebnis anzunehmen. Die Mitglieder müssten nun bis zum 17. Mai darüber entscheiden. Im Saarland hat die Postbank rund 230 Beschäftigte. Die Tarifeinigung sieht ab Juni 7% mehr Gehalt, mindestens aber 270 Euro mehr im Monat vor. Im Juni 2025 sollen die Gehälter um weitere 4,5% steigen. In Rheinland-Pfalz wird heute weiter im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe verhandelt. Dazu treffen sich Arbeitgebervertreter, kommunale Spitzenverbände, die Gewerkschaft Verdi und die Landesregierung in Mainz. In dem festgefahrenen Tarifkonflikt fordert Verdi 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3000 Euro für die Beschäftigten. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrfach Warnstreiks gegeben. Die Polizei in Niedersachsen hat eine Bande mutmaßlicher Betrüger zerschlagen, die ihre Opfer per SMS angeschrieben hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde ein Hauptverdächtiger bereits Mitte April in Frankfurt am Main gefasst. Insgesamt gibt es in dem Fall 5 Beschuldigte. Die Bande soll versucht haben, an Daten von Bankkunden zu gelangen. In ihren SMS gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter von Geldinstituten aus. Die Empfänger wurden aufgefordert, einen Link anzuklicken, um ihre Zugangsdaten für das Online-Banking zu aktualisieren. Die Opfer gelangten aber auf eine gefälschte Internetseite des Geldinstituts.
Nein, die Türkei gilt nun nicht unbedingt als engster Verbündeter Israels, Präsident Erdogan sogar als Unterstützer der Hamas. Nun erhöht das Land den Druck auf Israel im Gazakrieg. Sämtliche Handelsbeziehungen werden ausgesetzt. Man werde die Handelsgeschäfte erst wieder aufnehmen, wenn ein Waffenstillstand im Gazastreifen und humanitäre Hilfe gewährleistet sei, heißt es. Benjamin Weber berichtet.
Es hatte sich bereits angedeutet, am Rande des Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara.
Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti.
Wir halten die intensiven Handelsbeziehungen nicht mehr aufrecht. Das ist vorbei, sagte Erdogan, angesprochen darauf, dass die Türkei weiter mit Israel Handel treibe, obwohl der Staatspräsident die israelische Regierung regelmäßig massiv kritisiert. Er wirft ihr unter anderem Völkermord an den Palästinensern vor. Jetzt hat die Türkei ihren Handel mit Israel komplett gestoppt. Handelsminister Ömer Bolat begründet das am Vormittag in Ankara mit dem israelischen Militäreinsatz in Gaza und verknüpft es mit einer Bedingung. Angesichts der Verschlechterung der Lage der Menschen in der Region Rafah und der weiterhin kompromisslosen Haltung von Israel haben die Institutionen diese Entscheidung getroffen. Exporte und Importe sind so lange gestoppt, bis ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht ist und Hilfsgüter den Gazastreifen ohne Unterbrechung erreichen können. Damit der Handelsstopp keine negativen Auswirkungen auf die Menschen in den palästinensischen Gebieten habe, suche man nach Alternativlösungen, sagte der Handelsminister. Wie die aussehen sollen, ist aber unklar. Das Handelsvolumen zwischen Israel und der Türkei belief sich im Jahr 2023 auf 6,8 Milliarden US-Dollar. 76% davon sind laut der türkischen Statistikbehörde Exporte nach Israel. Bereits vor einem Monat hatte die Türkei die Ausfuhren von etwa 50 Produkten ausgesetzt, darunter Stahl, Aluminium und Bauprodukte. Kritiker in der Türkei werfen Erdogan in seiner Palästinenserpolitik seit langem vor, widersprüchlich zu handeln, erklärt Professor Dr. İlhan Üzgel, Politikwissenschaftler und außenpolitischer Berater der oppositionellen CHP. Erdogan instrumentalisiert die Palästina-Frage politisch schon seit vielen Jahren. Der eigenen Öffentlichkeit hat er immer wieder gesagt, dass die Türkei der engagierteste Vertreter der Interessen Palästinas sei. Das tat er einerseits, um an seine eigene Wählerschaft zu appellieren, andererseits um Einfluss auf die regionale Politik zu nehmen. Dass die Türkei trotz dieser Haltung ihres Präsidenten weiterhin Handel mit Israel getrieben hat, dafür wurde Erdogan in den vergangenen Monaten wiederholt scharf kritisiert. Das sei ein Grund dafür, dass der Handel jetzt gestoppt würde. Aber Üzgel glaubt auch, dass die Regierung auf eine schnelle Einigung zwischen Hamas und Israel spekuliert. Ich denke, die Regierung hat diese Entscheidung jetzt getroffen, weil sie davon ausgeht, dass es nicht lange andauern, es also bald zu einem Waffenstillstand kommen wird. Tatsache ist aber, dass die Gewalt in Gaza schon seit 6 Monaten andauert. Angesichts der verbalen Härte gegenüber Israel, Erdogan hat Netanyahu Nazi genannt, stand das Fortbestehen der Handelsbeziehungen in einem üblen Widerspruch. In weiteren ersten Reaktionen wirft die Opposition der Regierung vor allem vor, dass der Handelsstopp mit Israel Symbolpolitik sei und viel zu spät komme. Dass die Entscheidung auch Auswirkungen für türkische Unternehmen hat, die Handelsverträge mit Israel geschlossen haben und jetzt auf ihren Exporten sitzen bleiben, ist in der Türkei bisher noch kein Thema. Ob sie von der türkischen Regierung eventuell entschädigt werden, ist bisher unklar.
Aus Israel kam umgehend Kritik. Erdogan verhalte sich wie ein Diktator und breche internationales Recht, kommentierte die Regierung die Entscheidung der Türkei. Kommen wir nach Georgien. Das Land möchte in die EU, aber die georgische Regierung möchte unter anderem auch ein NGO-Gesetz, also ein Gesetz über den Status von Nichtregierungsorganisationen, verabschieden, das mit so einigen europäischen Demokratiestandards in Konflikt steht. Kritiker werfen der Regierung vor, durch das Gesetz den Einfluss mutmaßlich regierungskritischer NGOs beschneiden zu wollen. Vieles erinnert an das russische Agentengesetz. Doch nicht nur aus der EU kommt Kritik, auch aus der Bevölkerung. Björn Plaschke.
Am Abend kamen erneut tausende Menschen vor dem Parlament in Georgiens Hauptstadt Tiflis zusammen. Andere versammelten sich am Heldenplatz mit seinem Denkmal für im Krieg gefallene georgische Soldaten. Die Demonstrierenden besetzten Zugangsstraßen zu dem Platz, sodass zeitweilig der Weg zum Flughafen blockiert war. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest, setzte wieder Pfefferspray ein. Das wurde mit lauten Rufen beantwortet, Verräter skandierten die Protestierenden oder Russen raus. Russisches Gesetz auch nennen Kritiker den Entwurf einer Rechtsvorschrift, der seit Wochen zu Demonstrationen in Georgien führt. Sollte die Regierung den Entwurf durchs Parlament bringen, müssten alle Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, ihre Einkünfte offenlegen. Von notwendiger Transparenz spricht die Regierungspartei. Die Opposition im Parlament sagt, es sei die Kopie einer Vorschrift, die seit 2012 in Russland gilt. Die Behörden dort nutzen sie als Grundlage, um systematisch gegen NGOs und unabhängige Medien vorzugehen. Darauf, so die Demonstrierenden, ziele auch die Regierungspartei in Georgien ab. In den kommenden Tagen dürfte es im Land jedoch zunächst ruhiger werden. Die orthodoxen Osterfeiertage stehen vor der Tür. Aktivisten erklärten, dass es erst ab 7. Mai wieder Protestaktionen geben werde. Für den 11. Mai kündigten sie eine Großdemonstration an.
Es ist leider kein ganz neues und kein exklusives Phänomen, dass Menschen bei der Arbeit und vor allem wegen ihrer Arbeit angegriffen werden. Oft gibt es Berichte zu Polizeibeamten oder Rettungskräften. Doch auch Journalisten passiert das vermehrt in den letzten Jahren, auch in Deutschland, ob nun verbal oder körperlich, auch hier im Saarland. Zum Tag der internationalen Pressefreiheit, der heute ist, hat der Saarländische Journalistenverband SJV aktuelle Zahlen veröffentlicht. Und wie die aussehen, darüber gibt jetzt meine Kollegin Uli Wagner, die auch Vorsitzende des SJV ist, Antwort. Uli, wie sieht es denn um die Pressefreiheit bei uns aus?
Auf den ersten Blick würde ich mal sagen, gut, Deutschland ist wieder in den Top 10. Letzter Platz unter den Top 10, aber immerhin ein Plus von 11. Das liegt daran, sagt Reporter ohne Grenzen, das liegt daran, dass vor allem körperliche, grobe körperliche Attacken zurückgegangen sind. Aber die Dunkelziffer, sagt Reporter ohne Grenzen, die wird wohl hoch sein. Das vermuten wir hier im Saarland auch. Und was zugenommen hat bundesweit und auch hier bei uns, das sind verbale Attacken, viele davon weit unter die Gürtellinie und regelrechte Diffamierungen.
Das ist jetzt ja für die Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind, nicht unbedingt ein großer Trost, aber man kann es ja tatsächlich so sagen, es steht hier immer noch besser um die Pressefreiheit als in vielen anderen Ländern der Welt. Wo ist sie denn ganz besonders gefährdet?
Es steht hier deutlich besser und ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, weshalb die Hemmschwelle so hoch ist, Vorfälle zu melden, weil man sich immer sagt, mein Gott, uns geht's ja vergleichsweise gut. Sie ist dort besonders gefährdet, wo in nicht demokratischen Strukturen oder nicht gefestigten demokratischen Strukturen gewählt wird. Also Reporterinnen und Reporter, die über Wahlen berichten, die sind in Lebensgefahr, tatsächlich im Krieg ohnehin. Im Krieg nochmal besonders, weil die Pressefreiheit in Kriegszuständen immerhin eingeschränkt ist, nahezu überall, manchmal sogar komplett ausgesetzt wird. Afghanistan ist in der aktuellen Rangliste völlig abgestürzt, ein minus 26 liegt auf dem vorvorletzten Platz. Dann folgt Syrien auf 179 und Eritrea ist trauriges Schlusslicht bei 180. Mehr Länder sind nicht in dem Ranking drin. In Belarus, sagt Reporter ohne Grenzen, existiert praktisch keine freie Presse mehr. Wir kennen viele Exiljournalistinnen aus Belarus, die hier in Deutschland versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen und aber die Gedanken an die Heimat nicht loswerden und uns immer wieder berichten von Kolleginnen und Kollegen, die im Gefängnis sitzen. Und alarmierend, sagt Reporter ohne Grenzen, ist die Situation in Georgien. Für uns hier im Saarland vielleicht interessant wegen der doch engen Verbindung. Da gibt's minus 26 Plätze. Beispiel das Agentengesetz, das immer wieder in der Diskussion ist. Also wenn man was sagt, was nicht in die Staatslinie passt, dann kann man ganz schnell ins Gefängnis wandern. Das soll eingeführt werden wie in Russland. Und Georgien will bekanntlich ja in die EU.
Genau, das ja auch Thema in unserer Sendung eben. Kommen wir aber zurück nochmal zu uns ins Saarland. Du hattest ja eben schon gesagt, auch bei uns erleben unsere Kolleginnen und Kollegen immer wieder Anfeindungen, zum Teil auch Angriffe. Wie sieht die Situation im Saarland denn aus?
Also wir hatten in den Jahren 21 und 22 tatsächlich grobe tätliche Angriffe. Wir hatten aktenkundige Fälle, wir haben zu Prozessen begleitet, all dies gab es in 23 nicht. Das heißt aber nicht, dass es nichts gab. Wir haben verzeichnen müssen mehr Rempeleien als früher, mehr verbale Attacken, bundesweit der Trend, mehr Beschimpfung unter die Gürtellinie, ein Beispiel Journutten, das kann erfahrene Ältere nicht unbedingt abschrecken, aber abschütteln tust du dir das auch nicht, wenn du dir das öfter anhören musst. Jüngere können da sehr verunsichert werden. Wir wissen von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich mag nicht mehr auf Umfragen gehen, weil sowas passiert nicht nur auf Demonstrationen und irgendwelchen Aufmärschen. Das kann dir passieren, wenn du eine völlig unverdächtige Umfrage in der Stadt oder in Merzig oder in St. Wendel machst, dass du einfach blöd angemacht wirst. Was willst du denn hier oder am Telefon oder in E-Mails? Also wir stellen gesamtgesellschaftlich einen Verlust von Respekt fest und den müssen wir leider insgesamt auch gegen Journalistinnen und Journalisten feststellen.
Nun ist Pressefreiheit ja sowas, was auf den ersten Blick vollkommen als logisch gut klingt, Pressefreiheit. Aber gleichzeitig gefühlt im Alltag in Deutschland gar nicht so sehr präsent ist, vielleicht auch als selbstverständlich wahrgenommen wird. Mhm. Aber deine Ausführungen zeigen ja, dass es das gar nicht ist. Mhm. Der SJV will ja etwas dagegen tun und zeigen, wie wichtig sie tatsächlich auch im Alltag ist. Zusammen mit der Landesmedienanstalt startet ihr ja heute auch gemeinsam die Aktion Journalismus macht Schule. Mhm. Was macht ihr da und worum geht's?
Also das ist, um es mal ganz kurz zu sagen, Journalismus zum Anfassen und der soll verdeutlichen, dass Pressefreiheit und Meinungsbildungsfreiheit kommunizierende Röhren sind und beide elementar sind für eine lebendige Demokratie. Also wir gehen in Schulen, quer durchs Land, quer durch die Schulform und erzählen, wie wir geworden sind, was wir sind, wie wir arbeiten, welche Quellen wir nutzen, wie wir recherchieren, wie wir Themen finden. Das machen wir zum Teil mit Präsentationen und praktischen Beispielen. Das machen wir zum Teil mit witzigen Fragen. Es gibt Quizze, die man da schön einsetzen kann. Es gibt praktische Übungen, wo die Schülerinnen und Schüler dann selber ausprobieren können, wie würde ich denn das machen? Und es ist Zeit für einen regen Austausch. Und so zeigen wir, guter Journalismus braucht diese Gesellschaft, damit alle Menschen in die Lage versetzt werden, sich frei ihre Meinung bilden zu können. Das wiederum ist, ich habe es vorhin schon gesagt, der Grundpfeiler der Demokratie. Und dazu gehört natürlich auch, und dafür die Aktion heute zum Internationalen Tag der Pressefreiheit, dazu gehört unabdingbar auch Medienkompetenz. Also ich muss auch in der Lage sein, das, was Pressefreiheit erschafft, auch zu nutzen.
Sagt meine Kollegin Uli Wagner, die auch Vorsitzende des Saarländischen Journalistenverbandes ist, zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit neigt sich unsere Sendung eigentlich schon dem Ende zu. Kurz vor den internationalen Pressestimmen ist noch Zeit für einen Blick aufs Wetter. Und es tut mir wirklich leid, so wirklich gute Nachrichten habe ich da nicht. Immerhin zeigt sich im Laufe des Tages heute immer mal wieder die Sonne. Schauer gibt's nur noch vereinzelt. Die Temperaturen gehen ein bisschen hoch, rauf bis auf 17 Grad. Und ziemlich ähnlich geht's dann auch am Wochenende weiter. Am Samstag eigentlich im Prinzip umgekehrt wie heute. Vormittags meist trocken, nachmittags dann immer wieder mal Regen. Das Ganze bei um die 18 Grad. Und das war sie auch schon, die SR-Infobilanz am Mittag. Hier übernimmt gleich Gabi Sawasch nach dem Blick auf die internationale Presse. Heute Abend um 17:30 ist mein Kollege Florian Mayer am Start und fasst für Sie dann den Tag nochmal zusammen. Mein Name ist Jannik Böffel, freut mich, dass Sie zugehört haben.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Seit Wochen gehen in Georgien Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen das geplante Gesetz zur verschärften Kontrolle von regierungsunabhängigen Organisationen zu protestieren. Die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet spricht von zukunftsweisenden Entscheidungen. Die Regierungspartei Georgischer Traum verfolgt weiter die Verabschiedung des Gesetzes gegen ausländische Organisationen, trotz wachsender Proteste von Opposition und Zivilgesellschaft. Die Richtungsoptionen bei den Parlamentswahlen im Herbst sind klar. Entweder eine gestärkte georgische Demokratie und eine Annäherung an die EU oder eine immer autoritärer werdende Führung, die mithilfe von Russland die Möglichkeiten für Opposition, Pressefreiheit und eine unabhängige Zivilgesellschaft einschränkt. Es sind vor allem junge Georgier, die derzeit auf die Straße gehen. Für sie kann diese Wahl einen großen Unterschied in ihren Lebensbedingungen bedeuten. Ähnlich sieht es der österreichische Standard. Die neue Regelung sieht vor, dass sich Organisationen, die zu mindestens 20% aus dem Ausland finanziert werden, behördlich registrieren lassen müssen. Die Zivilgesellschaft, die sich dagegen stemmt, sieht darin eine Blaupause des russischen Gesetzes, das solche Organisationen als ausländische Agenten einstuft. Die Regierung in Tiflis sagt, von Agenten sei in dem Gesetz keine Rede, sehr wohl aber von ausländischer Einflussnahme. Doch es ist die Richtung, die nicht stimmt. Georgien ist seit Dezember 2023 offiziell EU-Beitrittskandidat. Das Gesetz aber bedeutet eine Abwendung von der EU und ist mit deren Regeln kaum kompatibel. Auch die Washington Post aus den USA sieht Georgien in einer kritischen Phase. Wie in der Ukraine wünschen sich viele Bürger, insbesondere jüngere Menschen, eine engere Anbindung an Europa und Freiheit von der russischen Tyrannei. Doch die jungen Georgier stehen einer Regierung gegenüber, die von der Partei Georgischer Traum geführt wird. Diese strebt eine Annäherung an Russland an und hat im vergangenen Monat einen neuen Vorstoß für ein Strafgesetz gegen ausländische Organisationen unternommen, wie es Russlands Präsident Putin 2012 seinem Volk auferlegte. Viele Kritiker des neuen Gesetzes meinen, dass es darauf abzielt, Organisationen der Zivilgesellschaft vor den georgischen Parlamentswahlen im Oktober zu lähmen. Die spanische Zeitung La Vanguardia beschreibt eine gespaltene georgische Gesellschaft. Der Krieg in der Ukraine hat die georgische Regierung dazu gebracht, sich dem Kreml zuzuwenden. Vor einigen Monaten beschuldigte der damalige Regierungschef Garibaschwili Kiew und die georgische Opposition, das Land in einen Krieg treiben zu wollen, und sprach von einer Ukrainisierung Georgiens. Die Spannung zwischen europäischer Identität und Russlands historischem Einfluss polarisiert die georgische Gesellschaft, und Tiflis schwankt zwischen Europa und dem Verbleib im russischen Kielwasser.